Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Zunächst ein Datum, das man sich notieren darf. Am 5. Januar, also in knapp 3 Wochen, soll es in Cottbus und Potsdam mit den Corona-Impfungen losgehen. In den ersten Brandenburger Impfzentren. Das ist eine knappe Woche früher als geplant. Das geht, weil die Europäische Arzneimittelbehörde ihre Entscheidung über die Impfstoffzulassung vorgezogen hat. Vom 29. Dezember auf Anfang nächster Woche. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg, Peter Noack, sagte dem RBB dazu auf Nachfrage:
Wir haben eine Planung gemacht noch auf Basis des 29.12. und wollten Potsdam und Cottbus am 11.01. eröffnen. Da das Zulassungsdatum vorgezogen wurde, ziehen wir auch vor und werden derzeit ja Stand im Projekt am 5.01. in Cottbus und Potsdam die Impfzentren eröffnen.
Noch früher könnten die Impfzentren aber nicht starten, sagte Noack.
Dann muss der Impfstoff ja noch verteilt werden. Der muss ja vom Bund erstmal in das Land Brandenburg kommen, vom Land Brandenburg in Impfzentren geliefert werden. Und es sind noch ein paar weitere Vorbereitungsmaßnahmen notwendig. Impfzentren funktionieren in Gänze erst richtig, wenn davor ein Callcenter geschaltet ist, was die Termine zum Impfen vergeben kann. Das Callcenter wird am 4.1. an den Start gehen. Da ist der Vertrag jetzt erst auch unterschrieben worden, sodass es am 5.1. starten kann.
Peter Noack sagt das, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg. Schauen wir auf diesen ersten Tag im neuen harten Lockdown. Das öffentliche Leben ist weitestgehend heruntergefahren. Schulen und Kitas größtenteils zu, Blumen, Buch, Klamottenläden auch, sowie das meiste andere auch. Und raus soll man ja auch nur noch aus triftigem Grund. Soweit die Theorie. Wie es in der Praxis aussah, dazu Inforadio-Reporter Raphael Jung. Er hat sich in Moabit umgesehen.
Auf den ersten Blick sieht mein Kiez um die Turmstraße aus wie immer. Doch an der sonst so viel befahrenen Kreuzung mit der Stromstraße ist heute kaum etwas los. Und auch an der Bushaltestelle warten deutlich weniger Leute als sonst. An der Ampel steht Dieter, schwarzer Jogginganzug, Kopfhörer in den Ohren.
Ja, es wirkt alles recht normal. Ich wollte jetzt zur Bank Bargeld holen und dachte, mit Joggen verbinden ist gut. Was für mich unklar ist, Bewegung im Freien steht drin, Paragraph 2 Absatz 14. Heißt es auch, man kann spazieren gehen oder so. Ist für mich gerade so eine Unklarheit.
Die Wohnung zu verlassen ist ab heute nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Um einzukaufen, einen Arzt aufzusuchen oder Sport zu machen. Aber zum Spazieren gehen? Um ganz sicher zu gehen, joggt Dieter lieber zur nächsten Bank. Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken ist ab heute ebenfalls verboten. Die 2 Obdachlosen, die im kleinen Tiergarten auf einer Parkbank sitzen, lassen sich trotzdem ihr Bier schmecken. Ein paar Schritte weiter, vor der roten Backsteinkirche an der Thusnelder Allee, ist heute wie jeden Mittwoch Markt. Vor allem Lebensmittel aus der Region werden hier verkauft, Gemüse, Käse, Brot und manch anderes. Doch ein paar Stände fehlen wegen des Lockdowns, erzählt Marktleiterin Brigitta Vogt.
Sie sehen, es ist eine gewisse Leere. Das sind all die Leute, die Non-Food haben, die heute nicht kommen dürfen. Es wird noch ein bisschen mit Foodständen aufgefüllt, also die üblichen Händler. Aber ansonsten ist es leerer als sonst. Und wir hoffen aber, dass die Kunden trotzdem kommen.
An einem Stand mit grüner Plane steht Thomas mit Sahnehering und Rollmöpsen. Der Fischhändler aus Dahnsdorf bei Bad Belzig braucht normalerweise 1,5 Stunden nach Berlin. Heute hat er die Fahrt in nur gut 1 Stunde geschafft. Nichts los auf den Straßen. Neben Thomas dampft ein großer schwarzer Räucherofen. Den würde er heute gern wieder leer mit nach Hause nehmen.
Also in meinem Ofen habe ich Forelle, Lachsforelle, Bachsaibling, Aal und Rotbarsch. Meistens immer so um die 100 Fische. Und ja, ich hoffe natürlich, klar denke ich, dass ich die heute verkaufe. Ich hoffe es. Ist ja nun mal das beste Wetter. Aber wenn ich jetzt die Straßen sehe, leer. Hier die Turmstraße ist ja komplett leer. Normalerweise fahren hier Autos über Autos über Autos. Und heute Ampel, alles leer.
Denn seit heute ist der harte Lockdown Wirklichkeit. Weder auf den Straßen noch in Bussen und Bahnen ist viel los. Es ist, als würde Berlin in einen verfrühten Weihnachtswinterschlaf fallen. Mafalda, die im 3. Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert, blickt skeptisch auf die kommenden Tage.
Bisschen traurig, einfach, dass wieder alles zumacht, dass man nichts mehr hat, worauf man sich so freuen kann in der nächsten Zeit gefühlt, bis auf 24. 25. natürlich.
Der vorerst bis zum 10. Januar geltende Lockdown wird für die junge Studentin, wie für viele andere Berliner, eine einsame Zeit.
Eindrücke aus Berlin am ersten Tag des neuen harten Lockdowns. Inforadio-Reporter Raphael Jung war das. Das ist jetzt irgendwie ein wenig wie Chaos mit Ansage. In Berlin gibt es Probleme beim Fernunterricht. Die digitale Unterrichtsplattform des Senats war nicht erreichbar. Ausgerechnet am ersten Tag des harten Lockdowns und damit Homeschoolings für die allermeisten Schülerinnen und Schüler in der Stadt. Was genau das Problem war, dazu Sebastian Schöbel, unser landespolitischer Korrespondent.
Wenn man Bildungsgewerkschafter Tom Erdmann von der GEW nach Lösungen für die Digitalmisere der Berliner Schulen fragt, dann nennt er gerne das Beispiel einer Grundschule.
Die bereiten tatsächlich jeden Montag die Umschläge für die Schülerinnen und Schüler mit den Arbeitsblättern für die gesamte Woche vor. Und dann kommen die Eltern am Montag im Laufe des Tages und holen diese Umschläge ab und bringen sie am Freitag zurück.
Papier statt Daten. Zurzeit eine krisenfeste Lösung. Nur eben nicht das, was in der Pandemie sein soll, sagt Tillmann Kötter-Heinrich Wedekind, Schulleiter des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Neukölln und Vorstandsmitglied beim Interessenverband der Berliner Schulleiter.
Das fördert nur die Zahl von Kontakten. Es ist überhaupt keine Lösung, analog zu werden in der Situation. Wir sollten uns eher im digitalen Bereich gut aufstellen.
Er hat die Lernraumplattform des Senats selber ausprobiert, und zwar im Frühjahr, als das System unter der Last vieler Anfragen schon einmal zusammengebrochen ist. Das Ernst-Abbe-Gymnasium zog um zur Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts.
Natürlich auch, weil wir gesehen haben, dass dieses System schon in vielen Bundesländern sehr hohe Serverkapazitäten hatte und wir auch noch andere Aspekte im Vergleich zum Lernraum besonders gut fanden.
Eine leichtere Bedienung zum Beispiel oder der digitale Stundenplan, über den die Schülerinnen und Schüler auch gleich ihr Unterrichtsmaterial und die Aufgaben des Tages bekommen können. Doch nicht jede Schule nutzt die HPI-Schulcloud und offiziell zugelassen ist sie auch nicht. Die Bildungsverwaltung duldet die Nutzung lediglich. Denn eine Liste mit Programmen, die für den digitalen Fernunterricht genutzt werden dürfen, gibt es immer noch nicht. Das hatte schon Berlins Datenschutzbeauftragte bemängelt. Viele Berliner Lehrkräfte werden vom Senat nun allein gelassen, kritisiert die bildungspolitische Sprecherin der Linken Regina Kittler.
Da ist einfach die Senatsbildungsverwaltung jetzt wirklich zu spät dran. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass sie wirklich die Positivliste bekommen.
Eine Liste, auf der dann verbindlich steht, welcher Videochat-Dienst in Ordnung ist, welche Lernplattform genutzt werden darf und wie man digitales Schulmaterial herumschickt, ohne zum Beispiel das Urheberrecht von Verlagen zu verletzen, was in der Vergangenheit mehrfach zu Abmahnungen geführt hatte. Für Anregungen könnte die Politik auch einfach direkt die Berliner Schulen fragen, sagt Gymnasiallehrer Tillmann Kötter-Heinrich Wedekind.
Ich glaube, dass etliche Schulen eigene und auch zum Teil gut funktionierende Lösungen entwickelt haben. Und so vielfältig wie die Schulen Berlins sind, so vielfältig sind vielleicht auch die Lernräume und Kapazitäten.
Die Plattform Lernraum war am späten Mittwochnachmittag übrigens wieder erreichbar. Für Unterricht war es da freilich schon etwas zu spät. Chancen für weitere Bewährungsproben gibt es aber noch genug. Noch bis Ende der Woche und mindestens in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien sollen Berlins Schülerinnen und Schüler digital unterrichtet werden. Auch über die Senatsplattform Lernraum.
Na, drücken wir mal die Daumen, dass der Plan aufgeht. Sebastian Schöbel war das. Da haben die Landtagsabgeordneten in Brandenburg aber mal ganz schön Sitzfleisch bewiesen. Auf 10 Stunden war die Debatte über den Landeshaushaltsentwurf 2021 schon im Vorhinein angesetzt. Es geht dabei ja auch um viel, um Ausgaben von rund 15,3 Milliarden Euro und zusätzliche Kredite. Einzelheiten dazu aus Potsdam von unserem landespolitischen Reporter Thorsten Südow.
Mehr als 2,5 Milliarden Euro im nächsten Jahr für Schulen und Kindertagesstätten, rund 600 Millionen Euro für funktionierende Gerichte und sichere Haftanstalten. Der Entwurf des Brandenburger Haushaltes 2021 muss alles für einen funktionierenden Staat beinhalten. Und obendrauf jetzt noch Milliardensummen, um in Wirtschaft und Gesundheitswesen ohne Blessuren aus der Corona-Krise herauszukommen, sagt SPD-Finanzministerin Katrin Lange in der fast 10-stündigen Debatte.
Wir müssen kraftvoll dagegenhalten. Wir können nicht Wirtschaft und Gesellschaft in den Lockdown schicken und uns dann daneben stellen und von der schwarzen Null träumen. Das geht nicht. Es bleibt vollkommen richtig, wir dürfen nicht in die Krise hineinsparen. So ein Antikrisen- und Gestaltungshaushalt ist nichts für schwache Nerven.
Die Opposition sieht die geplante Kreditermächtigung von etwa 2,7 Milliarden Euro kritisch. Die Alternative für Deutschland spricht unter anderem von ideologisch motivierten Erziehungsprogrammen. Und Sebastian Walter, linken Landtagsfraktionschef, kritisiert fehlende finanzielle Hilfen für Krankenhäuser im ländlichen Raum und für den sozialen Wohnungsbau.
Das, was Sie hier uns vorgelegt haben mit diesem Haushalt, wird dem Anspruch, Lehren aus der Krise zu ziehen, an keiner einzigen Stelle gerecht.
Donnerstagmittag stimmt der Brandenburger Landtag endgültig über den Rekordlandeshaushalt von etwa 15,5 Milliarden Euro für das kommende Jahr ab.
Informationen aus Potsdam von Thorsten Södow waren das. Für den Diebstahl der Big Maple Leaf aus dem Berliner Bode-Museum vor 3,5 Jahren war schon einiges an krimineller Energie nötig. Die Goldmünze war groß, 50 Zentimeter im Durchmesser, 100 Kilo schwer. Diesen Koloss mitzunehmen, das braucht Planung. Jetzt gab es Razzien in Berlin, vor allem in Neukölln, die eventuell mit dem Diebstahl der Münze zusammenhängen. RBB-Polizeireporter Matthias Bartsch erklärt, wie die Durchsuchungen ganz genau begründet wurden.
Ganz offiziell heißt es bei der Staatsanwaltschaft, dass bei der Razzia es wohl um den Verdacht der Hehlerei und Geldfälschung gegangen sei. Ein zweiter Tweet ließ aber dann aufhorchen. Darin hieß es nämlich, mehrere Juweliergeschäfte werden durchsucht und man geht davon aus, dass dort Gold eingeschmolzen und zu gefälschten Goldmünzen umgewandelt worden ist. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, hat dann zumindest bestätigt, dass mögliche Querverbindungen zum Goldmünzendiebstahl im Bode-Museum geprüft werden.
Von der Goldmünze Big Maple Leaf fehlt bis heute jede Spur. Die Fahnder hoffen auf Reste oder weiterverarbeitete Stücke aus der Goldmünze zu stoßen und haben Beweismaterial sichergestellt, wie der Polizeireporter sagt.
Zumindest sind wohl gefälschte Münzen und entsprechendes Werkzeug gefunden worden. Eindeutig sicher, ob diese Goldmünzen aus Resten der Big Maple Leaf hergestellt worden sind, das kann man noch nicht sagen. Dazu müssen die Münzen untersucht werden. Das steht also noch aus. Es wäre aber eine kleine Sensation, nach fast 4 Jahren doch noch einen kleinen Erfolg zumindest verbuchen zu können. Denn dass die 100 Kilo schwere Münze wohl zersägt worden ist, da waren sich die Ermittler schnell sicher.
Matthias Bartsch über die Razzien in Neukölln. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch als Podcast, unter anderem auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.